Auch von meiner Seite einen wunderschönen Sonntagmorgen hier in Nürnberg, in Ansbach, in Erlangen und wenn du online dabei bist, auch online in deinem Wohnzimmer oder Auto, wo auch immer du gerade zuschaust. Jesus folgen, das ist die Season, in der ihr seid und ich will mich da gerne einklinken mit einem Punkt, nämlich gesund starten. Gesund starten. Ich glaube, dass tatsächlich viele Christen heutzutage aber wahrscheinlich schon immer gewisse Schwäche erleben oder sogar überraschend viele Belastungen in ihrem Leben haben, weil der Start nicht gut ist, weil der Start ein halber Start war oder ein Fehlstart war. Ihr kennt ja das, wenn man so in den Startlöchern sitzt und der Startschuss kommt, dann ist es wichtig, dass es kein Fehlstart ist. Besser falsch starten als Fehlstarten. Und deswegen wollen wir mal ins Wort Gottes schauen, was ist das normale Paket, was ein guter Start für ein Christsein bedeutet. Und wir lesen gemeinsam Apostelgeschichte 2, Vers 38. Wenn du deine Bibel dabei hast, darfst du gerne nachschlagen, auch wenn es da steht. Ich liebe es, wenn Christen ihre Bibel dabei haben, einfach deswegen, weil es ist immer ein Kennzeichen davon, dass man auch seine Bibel liest, weil alles darf geprüft werden. Petrus sprach zu ihnen, verändert eure Lebensrichtung und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Halleluja. Drei Punkte möchte ich heute mal kurz andeuten. Das eine ist dieses Thema kehrt um, Lebensrichtung verändern, neue Lebensweise. In unserer frommen Sprache nennen wir das oft Bekehrung, bekehren. Betrifft deine Beziehung zu Gott. Das zweite ist das Thema Taufe und darauf soll heute der Schwerpunkt liegen. Das ist eine Entscheidung. Wir haben gerade gehört, dass ihr einen Taufkurs habt und so weiter und danach folgt dann auch eine Taufe. Das ist eine Entscheidung, das festzumachen vor der Kirche, vor der Gemeinde Jesu, vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Und es betrifft deine Beziehung zu seiner Gemeinde. Und das dritte ist deine Beziehung zu dieser Welt, in der du drin steckst. Das hat viel mit dem Heiligen Geist zu tun. Lass uns mal Punkt 1 einsteigen. Deine Beziehung zu Gott. Umkehr, Bekehrung. Wir haben gerade gelesen, kehrt um, ändert eure Lebensrichtung. Die Herausforderung bei dieser Frage Umkehr ist, dass tatsächlich die allermeisten Menschen oft so eine Erfahrung haben in ihrem Leben, es läuft gerade nicht gut, ich brauche was Neues, irgendwas muss sich verändern. Vielleicht bist du auch ganz unten angekommen und gar nichts mehr läuft und du denkst, wo kommt Rettung her? Umkehr im christlichen Glauben ist nicht eine Leistung, die wir Menschen von uns heraus machen können, sondern es ist immer auf einer anderen Grundlage, auf der Grundlage, dass Gott zuerst auf dich zugekommen ist, dass Gott es, und das nennen wir Gnade, das hat etwas, ein Geschenk, das du annehmen kannst. Im Römerbrief heißt es, denn alle haben gesündigt. Gesündigt heißt, haben das Ziel verfehlt. Es klappt nicht. Und wenn wir ehrlich sind, klappt's bei uns allen nicht so richtig. Alle haben gesündigt. Und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Vielleicht denkst du ja noch, im Verhältnis zu meinem Nachbar geht's mir ja noch gut. Oder im Verhältnis zu dem oder jenem. Und wir suchen uns da diejenigen aus, die irgendwie vielleicht schlechter sind, gefühlt als wir oder was auch immer. Aber im Verhältnis zu Gott, liebe Freunde, im Verhältnis zu Gott, zur Güte Gottes, zur Freundlichkeit Gottes, zur Schönheit Gottes, zur Freude Gottes und alle guten Adjektive, die unsere Sprache hat, kannst du auf Gott setzen und sie passen und zwar im Superlativ. Und im Verhältnis dazu kommen wir alle zu kurz. Keiner kommt dahin. Dieser Ausdruck der Herrlichkeit Gottes fehlt in unserem Leben. Und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Es ist ein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Halleluja. Amen. Ein Geschenk Gottes. Der größte Tausch aller Zeiten ist heute im Angebot. Und du kannst zuschlagen. Du kannst sagen, ich brauche Veränderung in meinem Leben. Ich brauche Vergebung. Ich brauche neues Leben. Und dieses Geschenk ist absolut umsonst. Und gleichzeitig kostet es alles, nämlich dein Leben. Es kostet eine Lebensveränderung. Etwas, wo du sagst, ich bin bereit. Johannes Evangelium sagt es in Kapitel 1, Vers 12, den lesen wir auch noch, diesen Vers. Alle denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinem Namen glaubten, gab er Recht, Gottes Kinder zu werden, Gottes Kind zu heißen. Das Vorrecht, zur Familie Gottes zu gehören, ein Kind Gottes zu sein, in Beziehung mit deinem Schöpfer zu treten, face to face, ihn Papa zu nennen, ihn lieber Vater zu nennen und zu wissen, dass er für dich ist. Gott ist nicht gegen dich, Gott ist für dich. Er ist so sehr für dich, er ist so sehr für dich, dass er alle Schuld, die dich von ihm trennt, auf sich nimmt in Jesus Christus, als er starb am Kreuz und sagt, ich bezahle die Rechnung. Weißt du, ich bin jetzt schon so viele Jahre Christ, ich folge Jesus seit 40 Jahren bewusst nach. Seit 30 Jahren, über 30 Jahren darf ich das Evangelium predigen. Und trotzdem gibt es immer noch Momente, wo ich diese Vergebung brauche. Weil es alleine Gnade ist. Aber das, was Jesus am Kreuz für dich und für mich getan hat, hat er getan für alle Schuld, die in deiner Vergangenheit liegt und übrigens auch für alle Schuld, die in deiner Zukunft liegt. Alles ist bezahlt, aber du musst Ja sagen. Du musst Ja sagen. Die ihn aufnahmen und die Form, die dort steht im Griechischen, heißt, ist eine einmalige Handlung. Es gibt diesen Turning Point im Leben, wo du sagst, jetzt bisher bin ich so lang gelaufen und jetzt drehe ich um und gehe in diese Richtung. Diese Bekehrung, diese Umkehr. Und dann das Zweite, die an ihn glauben, und das ist wiederum eine griechische Form, die beschreibt eine Handlung, die immerwährend ist, die fortwährend ist. Es gibt eine einmalige Umkehr und es gibt, die ist gekennzeichnet durch ein Leben im Glauben. Wir glauben nicht einmal, sondern wir haben einen Lifestyle von Glauben. Fortwährend, Herr, ohne dich kann ich nicht. Dieser Einstieg, diese Gnade Gottes. Und deswegen gebraucht die Bibel ein Bild. Jesus beschreibt es durch den guten Hirten. Er sagt, der gute Hirte, der lässt die 99 alleine zu Hause und sucht das eine Verlorene. Leute, das ist unlogisch. Das ist wirtschaftlich dumm. Das macht man nicht. Man lässt nicht 99 zurück, um dann nur eins zu suchen. Aber weißt du, du bist das eine. Ich bin der eine, den dieser gute Hirte immer hinterhergegangen ist. Gott liebt dich. Vielleicht hörst du gerade online zu und denkst dir, mein Leben macht keinen Sinn mehr. Es ist vorbei. Und ich möchte jetzt gerade in diesem Augenblick irgendjemand in diesem Raum oder online ein Wort Gottes sagen, wenn du glaubst, dass dein Leben zu Ende ist und vielleicht planst du deinem Leben sogar ein Ende zu machen, möchte dir heute sagen, Gott hat Zukunft für dich. Gott hat Zukunft für dich. Egal, was in deinem Leben bisher war, es gibt einen Neuanfang. Es gibt einen Reset-Knopf. Es gibt eine Chance, wo alles, was kaputt gegangen ist, wieder heil werden kann, weil Gott der Retter ist. Halleluja. Er ist der Retter. Der gute Hirte sucht dich. Und das Fantastische an diesem guten Hirten ist, du denkst dir vielleicht, wenn du dich umdrehst, und sagst, ich ändere die Richtung, dass du anfangen musst, Gott zu suchen. Mein lieber Freund, in dem Augenblick, wo du dich umdrehst, steht er hinter dir. Weil er die ganze Zeit hinter dir hergelaufen ist. Alle Momente deines Lebens, die du nicht verstehen konntest, alle Momente der Güte, alle Momente der Krisen, waren Momente, wo Gott hinter dir hergelaufen ist. Weil er dich sucht, weil er dich liebt, weil er dich kennt und weil er alles gegeben hat, dass du in Beziehung kommst mit ihm. Deswegen, lasst uns umkehren. Das ist die Grundlage von dem Zweiten, was wir gleich jetzt anschauen werden, für einen guten Start, nämlich die Beziehung zur Gemeinde, Taufe. So kehrt um, bekehrt euch, ändert eure Lebensrichtung und ein jeder lasse sich taufen. Taufen. Die Taufe ist der Schritt dieses guten Startes, der symbolisiert und sichtbar macht, dass du Teil einer neuen Familie bist. Dass du nicht alleine diesem Gott nachfolgst, sondern dass du in Gemeinschaft mit ihm nachfolgst. Liebe Leute, die ihr online gerade zuschaut, darf ich euch etwas Ermutigendes mitgeben? Vielleicht hast du dir angewohnt, immer online zu schauen, weil es bequem ist. Ich möchte dir sagen, es gibt einen geistlichen, dynamischen Unterschied, wenn du gemeinsam Gottesdienst erlebst oder nur online. Besser online als gar nicht, aber ich möchte dir Mut machen, komm jeden Sonntag in die Kirche. Sei dabei, Teil der Kirche zu sein. Und ich möchte euch mitnehmen und diesen Punkt Taufe mit drei Bildern aus der Bibel verdeutlichen. Drei Bilder, die das Wort Gottes im Neuen Testament uns zeigt. Das erste Bild ist das Bild von Noah und der Flut. Das ist diese Geschichte, die ganz am Anfang in der Bibel vorkommt, ja? Die sogenannte Sintflut. Das zweite Bild ist das Bild von der Befreiung Israels aus Ägypten, als er das Volk Gottes befreite aus der Sklaverei und durch das Meer und durch die Wüste in das verheißene Land führte. Und das dritte Vorbildbild ist Jesus Christus selbst. Wir starten mit dem ersten Bild, Noah und der Flut. Da lesen wir in 1. Petrus Kapitel 3, Vers 20 bis 21 folgenden Vers. Diese waren einst ungehorsam, als Gott in den Tagen Noahs geduldig wartete, während die Arche gebaut wurde. In ihr wurden nur wenige, nämlich 8 Menschen, durch das Wasser gerettet. Dem entspricht die Taufe, die jetzt euch rettet. Sie dient nicht dazu, den Körper von Schmutz zu reinigen, sondern sie ist eine Bitte an Gott um ein reines Gewissen aufgrund der Auferstehung Jesu Christi. Hier braucht der Apostel Petrus die Geschichte von dieser Sintflut, von dieser Flut, von dem Gericht Gottes über eine Welt, die so destruktiv geworden war, die so zerstörerisch geworden war, dass Gott gesagt hat, wir müssen den Reset-Knopf drücken. Und ich werde alles Leben vernichten. Und mit den paar Menschen, die bereit sind, sich retten zu lassen, werde ich neu anfangen. Und dann steht hier ein Satz, der ist etwas irritierend. Da heißt es, 8 Menschen wurden durch Wasser gerettet. Ganz ehrlich, das Wasser war doch nicht die Rettung. Das Wasser war doch das Todesurteil. Als die Flut kam, vernichtete gerade das Wasser alles. Wie kann Petrus sagen, das Wasser rettet sie? Weil er wusste, das Wasser rettet nur, wenn du eine Voraussetzung hattest, um diesem Wasser zu begegnen. Dem Gericht Gottes, der Heiligkeit Gottes, der Vollkommenheit Gottes kann der Mensch nur begegnen, wenn er vorher in die Arche hineinkommt. Gott schickt nie ein Gericht, ohne auch die Rettung zu schenken. Und er schenkt zuerst die Rettung und sagt, hier ist die Arche. Diese Arche ist die Möglichkeit in ein neues Leben, in eine neue Welt, in eine neue Zukunft. Raus aus dem Destruktiven, raus aus dem Kaputten, hinein in eine neue Welt. Die Voraussetzung, dass Wasser rettet, ist die Arche. Und gleichzeitig ist dieser Cut so ein radikaler Schnitt, weil das ist ein Point of no return. Wenn du in die Arche einsteigst und das Wasser kommt, du kannst nicht mehr in die alte Welt zurück. Es geht nicht mehr. Und ich möchte, dass wir das mal im Hinterkopf behalten, diesen Schnitt, dass wenn du einsteigst in diese Arche, damit du durch das Wasser gerettet werden kann, dann ist es ein Einstieg in ein neues Leben und du sagst dem alten Leben Tschüss. Das ist eine Einbahnstraße. Du kannst nicht mehr zurück. Es ist no turning back. Ein absoluter Wendepunkt. Aber Voraussetzung ist, dass dieses Wasser rettet, ist, dass du in der Arche bist. Zweites Bild aus dem Alten Testament, 1. Korinther Kapitel 10, Vers 1 bis 2. Da sagt der Paulus diesmal und spricht über die Taufe und erklärt Folgendes. Ihr sollt wissen, liebe Brüder und Schwestern, dass unsere Väter, also die Vorfahren, alle unter der Wolke waren, das war diese Feuersäule und Wolkensäule, alle durch das Meer zogen und alle auf Mose getauft wurden, in der Wolke und im Meer. Hier ist wieder ein Bild auf die Taufe, nämlich das ganze Volk Gottes wird getauft im Meer und in der Wolke. Und wieder ist das Wasser das Tödliche. Wieder ist das Wasser das Zeichen des Gerichts. Wieder ist das Wasser das Todesurteil für das Alte. Nämlich ganz das ägyptische Heer, was hinter diesem Volk Gottes, was gerade befreit wird, hinterhergeht, konnte hinterhergehen. Es konnte hinterherjagen. Es konnte diesem Volk Angst machen. Bis zu einer Stelle am Meer. Und als das Meer übernatürlich geteilt wurde und das Volk Gottes hindurchzog, da war Schluss. Und als die Armeen des Pharaos hinterherzogen, war das Meer für sie das Todesurteil. Für das Volk war es Befreiung. Halleluja. Für das Volk war es Befreiung. Die Taufe ist mehr als nur irgendein bisschen Wasser, was dich nass macht. Die Taufe ist dieses tiefe geistliche Wissen. Mein altes Leben ist vorbei und hier ist der Cut und es fängt was komplett Neues an. Und ich möchte, dass die Mächte der Finsternis keine Rolle in meinem Leben mehr spielen. Hier ist Schluss. Hier ist neues Land. Hier gibt es ein neues Land, ein Land der Freiheit. Weil das Meer, das Wasser, ein Zeichen des Gerichts ist, ein Zeichen des Urteils Gottes über das Destruktive, über das Sündhafte. Und es gibt keine Freiheit, wenn nicht das Böse vernichtet wird. Die Taufe ist deswegen auch für viele Menschen aus anderen Kulturkreisen. Wenn du mal in der islamischen Welt arbeiten würdest, als Missionar und so weiter, wirst du feststellen, dass viele Menschen gar kein Problem haben, wenn du mal zu Jesus betest oder so. Die haben noch nicht einmal ein Problem, wenn du in die Kirche gehst. Aber es wird zum Problem ab dem Moment, wo Menschen sich entscheiden, sich taufen zu lassen. Da ist nämlich eine geistliche Power dahinter. Da merkt die geistliche Welt, jetzt verlieren wir die Kontrolle. Jetzt ist der Cut zu einem neuen Leben. Es ist nicht, dass vorher schon die Befreiung geschehen ist. Siehe dieses Bild, das Paulus uns bietet. Wer ging durch das Meer durch, ohne dass das Meer tödlich war? Diejenigen, die vorher das Blut des Lammes erlebt hatten. Diejenigen, die gesehen hatten, dass sie schuldig war und dass das Passahlamm für sie gestorben ist. Und diejenigen, die das nicht hatten, für die wurde das Wasser zum Gericht. Die Taufe ist so ein radikaler Wendepunkt in deinem Leben, aber er ist auch gleichzeitig das Zeichen der Freiheit. Das Zeichen des neuen Lebens. Das Alte hat keine Macht mehr über deinem Leben. Viele Christen haben Belastungen unnötigerweise in ihrem Leben, weil sie alte Pakete noch mitschleppen. Die wollen, dass Jesus ihr Retter ist, ihr Befreier ist, aber er nicht ihr Herr ist. Aber es gibt nur wahre Freiheit, da wo er auch der Herr ist, in diesem neuen Königreich. Wir kommen zu Beispiel Nummer 3. Jesus, das Beispiel aller Beispiele. Jesus selbst ließ sich taufen. Und wir lesen im Matthäus-Evangelium diese Stelle, wo Jesus sich taufen lässt, wo der Johannes der Täufer sehr irritiert war, dass Jesus kommt und sich taufen lässt. Weil in diesem Bild, was Taufe bedeutet, dass du das Alte hinter dir lässt, das Destruktive, das Tote, das Sündhafte und das Neue, das hatte Jesus doch gar nicht nötig. Und dann kommt er zum Jordan und sagt, ich will mich taufen lassen. Und der Johannes sagt, das geht nicht. Ich kann dich nicht taufen. Wenn, dann müsstest du mich taufen, nicht ich dich. Und Matthäus erklärt diese Geschichte, um etwas ganz Zentrales deutlich zu machen. Wir lesen mal kurz den Vers 14 und 15 in Kapitel 3. Johannes wehrte sich entschieden dagegen. Ich hätte es nötig, mich von dir taufen zu lassen. Und du kommst zu mir? Aber Jesus gab ihm folgende Antwort. Lass es für diesmal so geschehen. Es ist richtig so, denn wir sollen alles erfüllen, was Gottes Gerechtigkeit fordert. Das Thema Gerechtigkeit ist im Matthäus-Evangelium eines seiner großen theologischen Headlines, die er komplett durch das Buch durchzieht. Die Gerechtigkeit Gottes, wo Jesus derjenige ist, der eine Gerechtigkeit lebt, die immer größer ist als das, was das Gesetz sogar sagt. Deswegen heißt es da immer zum Beispiel in der Bergpredigt, den Alten wurde gesagt, ich aber sage euch. Und dann kommt immer noch mehr. Er ist der Einzige, der wirklich das vollkommene Maß der Schönheit Gottes, der Güte Gottes, der Freundlichkeit Gottes, das nennt die Bibel heilig. Heilig ist der Charakter zu Gottes. Und das ist das Schönste, was es gibt. Deswegen, wenn wir beten, heilig, 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 dann heißt es nicht, dass Gott komisch und weltfremd ist. Dann bedeutet es, dass Gott der Einzige ist, der vom Bösen nicht behaftet ist. Halleluja. Der ist der Einzige, der vom Destruktiven nicht behaftet ist, sondern wo das Leben in vollem Maße ist. Und Jesus sagt, ich identifiziere mich mit euch Sündern und deswegen lasse ich mich taufen. Hier findet der erste Tausch statt, den Jesus vollzieht, der am Ende des Matthäus-Evangeliums final am Kreuz stattfindet. Hier deutet er schon immer in der Taufe an, was er ganz am Ende final machen werde. Ich nehme deine Schuld, auf dass du mein Leben und meine Gerechtigkeit bekommst, dass die vollkommene Gerechtigkeit auch bei dir ankommt. Deswegen lässt Jesus sich taufen, nicht weil er es selber nötig hätte, sondern weil er deutlich macht, nur in ihm gibt es diese Chance. Römer 6 erklärt nun theologisch, was da passiert bei dieser Taufe, im Beispiel von Jesus. Wir lesen ja auch diese paar Verse, Vers 3 bis 6. Wisst ihr denn nicht, dass wir, die wir auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind? Wir wurden ja mit ihm begraben durch die Taufe auf den Tod, damit wir so wie Christus durch Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt wurde, in der Wirklichkeit des neuen Lebens wandeln. Wenn wir nämlich mit der Gestalt seines Todes verbunden wurden, dann werden wir es auch mit der seiner Auferstehung. Wir wissen doch, unser alter Mensch wurde mitgekreuzigt, mit der von der Sünde beherrschten Leib vernichtet werde, damit der von der Sünde beherrschte Leib vernichtet werde, so dass wir nicht mehr Sklaven der Sünde sind. Hier gebraucht Paulus drei Aspekte des finalen Werkes Jesu, nämlich das Kreuz und die Auferstehung, und bringt das in Bezug auf die Taufe. Und er sagt, wir müssen mit Christus mitgekreuzigt sein, mit ihm begraben werden, damit wir mit ihm die Auferstehungskraft erleben wollen. Es gibt nur die Auferstehungskraft, wenn die anderen zwei Punkte auch da sind. Es gibt keine Auferstehung für jemanden, der gar nicht tot ist. Das macht gar keinen Sinn. Das ist Betrug. Das ist eine Fake-Nummer. Du musst gekreuzigt sein. Und deswegen sagt Paulus in Galater 2, Vers 9, so lebe nun nicht mehr ich. Ich bin bekreuzigt mit Jesus. Was ich jetzt lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat. Dieses absolute sich verlassen auf Jesus, was ich ganz am Anfang gesagt habe, diese Bekehrung, dieses sich umkehren auf Jesus hin, das ist ein Nein zu meinem alten Leben und ein Ja zu der Rettung Gottes. Ich bin gekreuzigt mit ihm. Das ist eigentlich das Todesurteil oder anders ausgedrückt, das ist die Kapitulation. Ich gebe endlich zu, Gott, ich schaff's nicht. Meine Gerechtigkeit reicht nicht aus. Meine Güte reicht nicht aus. Meine Schuld kann ich nicht wieder gut machen. Ich brauche Vergebung, brauche neues Leben. Und wenn du mit Menschen unterwegs bist, was ich mit vielen Menschen tun darf, und hinter die Kulisse mal schaust, nicht das schöne geschminkte Gesicht oder den adretten jungen Mann oder was auch immer, sondern mal hinter die Kulissen schaust, dann merkst du, dass wir alle hochgradig rettungsbedürftig sind. Hochgradig rettungsbedürftig sind. Sag Gott, ich krieg das nicht hin, aber du kriegst das hin. Vergib mir meine Schuld, diese Kapitulation, diese Umkehr. Das zweite ist, wenn du gekreuzigt bist mit Christus, sollst du mit ihm auch begraben werden. Das ist übrigens juristisch sogar richtig. Wenn du nämlich stirbst, musst du beerdigt werden. Und das ist gar nicht so einfach immer. Das ist psychologisch gar nicht so einfach, dieses Trennen. Wenn Menschen zum Beispiel im Krieg jemand verloren haben und nicht wissen, ist er wirklich tot und so weiter, dann können die gar nicht richtig abschließen mit dem Leben. Warum? Weil niemand wurde beerdigt. Die Beerdigung macht den Tod erst richtig greifbar, macht den Tod erst richtig fassbar. Und genau das Gleiche ist die Taufe. Die Taufe macht es erst fassbar, das, was hier geistig schon passiert ist, dass das sichtbar wird für alle Beteiligten. Deswegen brechen Menschen in dem Augenblick, wo der Sarg runtergelassen wird, brechen Menschen zusammen und fangen an, weil das ist so der Moment endgültig, jetzt ist wirklich vorbei. Und genau das Gleiche passiert geistlich. Ja, wir sind zum Leben gekommen, indem wir mit Jesus unser Leben anvertraut haben. Es ist alleine Gnade. Er vergibt uns unsere Schuld. Aber dieses Sichtbarmachen, das Alte ist vorbei. Es ist kein Parallelleben. Ich habe nicht ein bisschen Christsein und ein bisschen altes Leben. Das alte Leben muss weg. Es muss weg. Und deswegen muss es auch beerdigt werden. Es muss in ein Grab hinein. Und das Grab Für uns Christen ist dieses Wasser, das ist genau das Gleiche wie das Meer bei Noah, die Flut, und das Gleiche wie das Meer für die Ägypter. Entweder es ist lebensdurchdringend oder es ist Todesurteil. Wir lassen uns taufen, weil wir mitbegraben werden. Aber jetzt kommt das Herrliche, die Verheißung. Dieses Wasser ist kein Grab für die Ägypter, doch, aber für das Volk Gottes ist es Leben. Wir werden auferweckt zu neuem Leben. Das Himmlische kommt hinein in unser Leben. Das Göttliche, das, was alles andere verändert, kommt in unser Leben hinein. Halleluja. Aber liebe Freunde, deswegen ist die Reihenfolge auch wichtig. Stell dir mal vor, ich spreche mit Menschen, wir wollen mal ehrlich zueinander sein, ja? Wir leben im christlichen Abendland und die Hälfte unserer Republik ist irgendwie getauft, besser gesagt mit Wasser irgendwie berührt. Aber das mache ich jeden Tag. Ich dusche jeden Tag, werde jeden Tag nass, ist aber noch nicht jedes Mal eine Taufe. Und die Taufe heißt nicht, dass du ein paar Worte dazu sprichst, sondern die Voraussetzung ist, dass vorher diese Kreuzigung stattgefunden hat. Zuerst musst du mit Christus gekreuzigt sein, damit du begraben werden kannst. Und wir drehen das manchmal um und denken, na ja, wenn ich als Baby getauft wurde, lieber Freund, du allerhöchstens wurde, hast du eine Kindersegnung erlebt. Und das gönne ich dir von Herzen. Aber eine Taufe kann das nicht sein, weil eine Taufe setzt voraus, dass du vorher gestorben bist. Stell dir mal vor, ich würde dich beerdigen, ohne dass du gestorben bist. Dann wäre ich ein Krimineller. Warum? Weil ich dich umgebracht hätte. Eine Beerdigung ohne Tod ist ein Mord. Denkt mal, was das geistlich bedeuten könnte. Will ich gar nicht aussprechen. Und ich glaube persönlich, das ist übrigens noch ein Grund, warum das geistliche Leben oft so schwach ist. Wir brauchen dieses Gekreuzigtsein mit Christus, damit wir mit ihm wirklich begraben werden und zu einem neuen Leben. Und wir kommen zum Finale. Der dritte Punkt, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes, das Geschenk des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist ist Gott selbst, ist niemand anders als Gott selbst. Es ist nicht nur eine Kraft Gottes, es ist Gott in Person, genauso wie Jesus. Und Gott ist so sehr interessiert an dir, dass er nicht dich erst in den Himmel holt und sagt, komm mal zu mir, sondern er kommt zu dir. Er kommt zu dir. Nicht nur in Jesus Christus kommt er zu dir, sondern er kommt durch den Heiligen Geist in dein eigenes Leben. Gott ist in mir, Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Halleluja! Woo. Power vom Himmel. Gott kommt hinein, Schöpfungskraft kommt hinein. Alles, was Gott kann, kommt in mein Leben hinein. Das ist die Verheißung, die dahinter steckt. Wenn jemand mit Christus gekreuzigt ist, mit ihm beerdigt wurde, dann wird er auch die Auferstehungskraft erleben. Apostelgeschichte 1, Vers 8 heißt es folgendes. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommen wird. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien bis an die Grenzen der Erde. Das Wort Zeuge dort, im Griechischen wird das Wort Martyria, ist das Substantiv, und Martyrio ist das Verb. Da kommt unser deutsches Wort Märtyrer her. Und dahinter steckt ein Gedankengang, ein echter Zeuge ist nur ein Mensch, der mit seinem ganzen Leben hinter dieser Botschaft steht. Das ist kein Lippenbekenntnis, das ist nicht ein paar Worte sagen, das ist ein ganzes Leben, ist all in. Es ist so all in, dass es in gewissen Kontexten dieser Welt tatsächlich dein Leben kostet. Aber es kostet dein Leben nur auf Erden, es gibt dir trotzdem ewiges Leben. Und diese Kraft, das zu können, mit dem ganzen Leben dahinter zu stehen, das ist der Heilige Geist. Christsein ist nie, nie, nie meine Leistung. Es ist immer Gott mit mir. Halleluja. Gott mit mir. Gott in mir. Gott durch mich. Nur gefüllt kannst du bestehen. Weißt du, ich komme mir manchmal so vor wie so eine Plastikflasche. Nicht viel wert. Der Wert einer Plastikflasche ist, was da drin ist. Und die Kraft ist da drin. Ich könnte das leicht verdrücken, selbst wenn ich Luft jetzt drin habe, ja?
Und ihr wisst, Luft ist auch ein Widerstand, kann ich das. Aber wenn ich tatsächlich das Wasser des Heiligen Geistes bekomme und voll werde, dann kann selbst der Stärkste unter uns dieses Ding nicht zusammendrücken. Warum? Weil er erfüllt ist mit dem Himmlischen. Bleibe nicht leer. Ein guter Start bedeutet, dass du wirklich verstanden hast, dass Jesus nicht ein Add-on für dein Leben ist. Jesus ist keine App, die du dir runterladen kannst, um ein paar Probleme in deinem Leben zu lösen. Jesus ist das radikalste Reset-Programm überhaupt. Du musst alles löschen, damit alles neu wird. Damit alles neu wird. Und die Taufe macht dieses so sichtbar. Hier ist nicht ein bisschen neues Leben. Hier ist alles neu, weil das Alte ist vergangen. Das Alte ist vergangen. Deswegen wurde auch das alte Volk nicht nur im Meer getauft, sondern auch in der Wolke. Weil die Wolke symbolisierte die Gegenwart Gottes. Und tatsächlich wurde das Volk nur einmal im Meer getauft, aber die Wolke war beständig bei ihnen. Die Wolke war beständig bei ihnen. Du wirst beständig mit der Gegenwart Gottes erfüllt. Du wirst beständig mit ihm begleitet. Er ist derjenige, der dich in diesem neuen Leben nicht nur in der Ewigkeit bei dir ist, sondern auch mitten in der Wüste von Nürnberg. Mitten in der Wüste von Erlangen. Wo auch immer dein Arbeitsplatz ist, wo du sagst, das Leben ist so schwer. Ich möchte dich einladen, heute eine Entscheidung für Jesus zu treffen, aber nicht Jesus als ein Angebot, um ein paar Probleme zu lösen, sondern Jesus für ein neues Leben. Einen guten Start, einen richtigen Start. Vielleicht bist du schon lange Christ, weil du in eine Kirche gehst und du wunderst dich, warum es immer noch so viele negative Einflüsse des Feindes in deinem Leben gibt. Vielleicht bist du immer noch auf Ägyptens Seite. Du hast das Blut angenommen, du hast die Vergebung angenommen, aber du bist noch immer auf der Seite des Meeres. Und Gott sagt, ich werde das Meer teilen für dich, dass du durchgehen kannst, dass das Gericht Gottes nur das Destruktive trifft, nur das Zerstörerische. Du darfst leben. Ich möchte dich einladen, dich taufen zu lassen. Nicht, weil die Ekklesia Church das macht, sondern weil dein Herr es macht, weil dein Herr es dich einlädt dazu. Lass uns beten. Halleluja. Heiliger Geist, ich lade dich ein, jetzt gerade in diesem Augenblick, in diesem Raum, dein Werk zu tun. Herr, ich bitte dich, dass du dein Wort, was neues Leben schafft, dein Wort, was Glauben schafft, dass du es jetzt in diesem Augenblick, dieses Wunder des Himmels schenkst, dass Menschen durchdringen vom Tod zum Leben. Herr, dass neues Leben geschieht, dass der Tod weichen muss und das Leben kommt. Ich bete für jeden Einzelnen in diesem Raum, in Erlangen, in Ansbach und online. Herr, dass keiner auf Ägyptens Seite bleibt. Dass keiner im alten Leben bleibt, dass keiner in der alten Welt bleibt, sondern dass alle sich entscheiden, jeder Einzelne, egal wo er gerade steht, auf die andere Seite zu kehren, das Meer sich teilen zu lassen, den Tod, das Grab besiegen lassen durch die Auferstehungskraft Jesu. Und ich möchte dich jetzt fragen, während wir alle unsere Augen geschlossen haben. Das ist kein peinlicher Moment. Das ist kein Moment, wo man irgendwie sich schämen muss. Wir schließen die Augen einfach deswegen, weil es ein persönlicher Moment ist. Ein sehr persönlicher Moment zwischen dir und Gott. Zwischen dir und Jesus Christus. Wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ich möchte dieses Leben von Gott annehmen, ich möchte Ja sagen zu seiner Vergebung, ich möchte umkehren und diesen guten Hirten in die Augen schauen, der mich gesucht hat. Ich möchte diese Vergebung bekommen. Wenn du Ja sagen möchtest zu Jesus Christus, darfst du jetzt gerade in diesem Augenblick mal kurz deine Hand heben. Wer ist hier, der sagt, sehr gut, sehr gut. Noch jemand? Noch jemand, sehr gut. Weitere sind da. Halleluja. Auch online möchte ich dich jetzt einladen, diese Entscheidung zu treffen. Auch wenn keiner deine Hand sieht, vielleicht kannst du trotzdem auch da deine Hand heben. Einfach so als Handlung des Glaubens. Und wir beten gemeinsam jetzt dieses Gebet. Und wir machen das als ganze Kirche gemeinsam. Und wir sprechen das gemeinsam, weil wir alle im gleichen Boot sitzen. Wir sind alle Menschen, die die Gnade Gottes brauchen. Wir sind alle Menschen, die ohne Jesus Christus verloren sind. Wir sind alles Menschen, die diese zu kurz kommen bei Gott haben. Aber aus Gnade allein kriegen wir neues Leben. Jesus Christus, heute treffe ich eine Entscheidung. Ich sage Ja zu dir. Komm in mein Leben. Vergib mir meine Schuld. Danke, dass du für meine Schuld gestorben bist, dass du begraben wurdest und dass du auferstanden bist. Und deswegen ist Lebenshoffnung da. Erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Mach mich zu deinem Kind. Ich möchte mit dir leben. Ich möchte dir nachfolgen. Heute, morgen und in der Ewigkeit. Amen. Amen. Amen.